Bevor es losgeht, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr für uns beim Podcastpreis abstimmt. Wir sind nämlich im Publikumsvoting nominiert.
Wir brauchen eure Stimme. Klickt auf den Link in den Shownotes und stimmt für uns ab. Dauert nicht lange, geht ganz schnell, man muss sich nicht anmelden und hilft uns sehr.
Schon mal einen 19-Jährigen gehört, der töricht sagt?
Das habe ich auch nicht abgekauft.
Ich habe das Gefühl, ich lese hier ein Sonett aus dem 15. Jahrhundert.
Ich finde diese Details, die sie einfließen lässt, mega cool.
Ich finde ihn erfrischend unproblematisch.
Ein neues Zeitalter der Fantasy-Literatur beginnt.
Ich möchte auch einfach mal ein paar cringe Sätze vorlesen.
Es ist ein Pinterest-Moodboard und es ist unfertig.
Gemeint ist der fucking Elch.
Mängelexemplar, der Literaturpodcast bei Eldoradio. Mit Lea Holländer und Henrike Utsch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mängelexemplar mit Henrike, mir und
Lea.
Heute befinden wir uns im Norden Finnlands, in der ewigen Nacht, in der Welt von Ruby Browns Roman Vengeance. Dabei sein werden Rentiere, pinke Gewächshäuser, Polarlichter, ein ganzer Haufen mehr oder weniger notgeile Erstsemester des Studiengangs Luzides Träumen an der Academy of Dream Analysis. Wenn das nicht vielversprechend klingt, dann weiß ich auch nicht.
Erstmal ein herzliches Willkommen noch an die vielen Menschen, die seit der letzten Folge dazugekommen sind. Unsere Folge vor einem Monat über toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz ist sehr eingeschlagen. Und darüber freuen wir uns sehr, dass ihr scheinbar das interessant findet, wenn wir über Feminismus diskutieren.
Lol.
Und eben darüber, wie viel mehr Menschen wir jetzt hier sind. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Insta.
Heute sprechen wir über Vengeance. Das heißt Rache. Lea, wusstest du das, ohne zu googeln?
Nein.
Komisch, oder? Mit Englischstudium nicht in der Lage, ad hoc zu wissen, was das heißt. Ich meine, Revenge hätte es auch getan, aber naja. Ich kannte die Autorin vorher nicht. Sie hat aber bereits bei DTV einen Roman veröffentlicht unter dem Namen Becca Braun. Mysteriös. Lea, worum geht's denn in Vengeance?
Es geht um Nemesis von Winter. Einfach schon ein Baba-Name. Als ich den gelesen habe, dachte ich, ja, ich lese Romantasy. Also Nemesis von Winter ist eine Träumerin. Das heißt, sie kann ihre Träume kontrollieren. Also sie weiß im Schlaf, dass sie träumt und kann ihre Träume beeinflussen. Das nennt man luzides Träumen. Und es gibt mehrere dieser Träume auf der Welt und die studieren an der ADA, also an der Academy of Dream Analysis. Ihr Bruder war auch ein Träumer und ist an dieser Akademie gestorben. Und die Welt denkt, dass ihr Bruder an einer Überdosis Morphium gestorben ist, weil er ein Junkie war. Die Mutter von Nemesis und sie selber glauben aber zu wissen, dass die Direktorin dieser Schule ihren Bruder umgebracht hat. Und Nemesis geht jetzt eben an die ADA, um sich zu rächen.
Ganz genau. Bevor wir über die Charaktere, den Inhalt und so weiter reden, möchte ich erstmal kurz von dir wissen, wie fandest du das Worldbuilding? Wie gefällt uns das Setting?
Ui.
Die Akademie, die Fächer, das Konzept?
Ich fand's schon cool. Es ist nicht unbedingt ein Sommerbuch, das habe ich direkt gedacht. Ich wünschte, wir hätten es im Winter
auch
gelesen.
Aber es ist jetzt rausgekommen, im Frühling, ja. Was ich mega komisch finde. Also timingtechnisch irgendwie, naja. Also es spielt in der ewigen Nacht, es spielt im Norden Finnlands in Lappland. Und es schneit halt durchgehend und es ist Weihnachten.
Es gibt Kiefernwälder und Seen und Rentiere.
Rentiere.
Es gibt Rentiere.
Aber irgendwie, also so ganz mein Vibe gematcht hat es gerade nicht.
Mm-mm.
Aber gut, egal. Ich fand es trotzdem gut. Ich glaube, es hätte im Winter noch mehr gehittet, aber mir gefällt das Setting sehr gut. Ich finde das Worldbuilding relativ einfach im Vergleich zu wirklich vielen anderen Romantasy-Büchern, wo das Worldbuilding wirklich katastrophal ist. Denn ich finde das Worldbuilding besser als bei Fourth Wing zum Beispiel.
Findest du?
Ja, ich finde schon. Fourth Wing ist ja letztes Jahr extrem durch die Decke gegangen. Und da muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht reingekommen, weil ich das Worldbuilding so schlecht fand. Und ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Also ich will nur sagen, das ist so ein Beispiel von Romantasy, die ich einfach nervig finde.
Fourth Wing ist deutlich komplexer, finde ich. Beim zweiten Band seit 3 Monaten auf 30%, weil sie sich so verrennt. Sie verrennt sich in ihrem eigenen Worldbuilding mit dem Drang, alles erklären zu wollen und alles komplexer zu machen. Und das tut sie in Vengeance nicht, finde ich. Deswegen funktioniert es auch so gut, weil es sich alles um diese Academy of Dream Analysis dreht. Bei Fourth Wing ist es ja eine ganze Welt.
Ja, stimmt.
Hier ist sehr viel einfach gegeben. Die reale Welt funktioniert trotzdem. Und das ist leichter als eine Fourth-Wing-Welt zu, oder behaupte ich jetzt mal, ich habe noch kein Buch geschrieben, aber es ist auf jeden Fall leichter zu verstehen als als eine Fourth-Wing-Welt.
Ja, und mir gefällt es auch besser, wenn die Geschichte erstmal grundsätzlich in der richtigen Welt angesiedelt ist, weil ich oft, wenn es so komplett eine neue Welt ist, ist es mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Also deshalb haben diese Bücher auch oft so 800 Seiten, weil so viel erklärt werden muss. Und das ist mir einfach zu mühsam.
Ja, ich mag das ja, ne? Es hat mich ein bisschen an Harry Potter erinnert, tatsächlich.
Mich auch! Aber es ist cool, dass es eine Uni ist und keine Schule, finde ich. Die sind alle so 19, 20 um den Dreh. Ich finde es cool, dass die Träumer ausgebildet werden, um in der echten Welt einzugreifen. Denn das ist ja so ein bisschen das Ziel, dass sie einen Nexus erschaffen. Das bedeutet, dass sie in ihrem Traum in die reale Welt eingreifen können. Und auch die Fächer finde ich Grundlagen des luziden Träumens, schwarze Romantik. Es ist ein Dark Academia Book, yeah, wie es im Buche steht. Auch das Fach Kartografie des Unterbewussten.
Ich finde diese Details, die sie einfließen lässt, auch wirklich mega cool. Also zum Beispiel das Schlafmohn an dieser Universität als Droge fungiert.
Mm.
Finde ich so cool gemacht. Überall in diesen Gewächshäusern wächst dieser Mohn und die Studis ziehen den irgendwie so als Lines oder rauchen den oder schmeißen den einfach in die Luft und atmen den dann ein und dann sind die irgendwie alle, ja, zugedröhnt.
Ja, es wird eben benutzt, um länger und tiefer zu schlafen, um mehr träumen zu können und um quasi mehr zu üben. Und der Unterricht findet auch nachts statt, also spätabends und nachts. Das heißt, so der ganze Tagesrhythmus ist verschoben.
Auch, dass sie das Konzept der Schlafwandler umdeutet. Ich finde das so cool, dass Fantasy-Autoren sich so Begriffe nehmen, die man kennt und denen eine andere Bedeutung gibt. Schlafwandler in Vengeance sind Leute, die nicht nur ihre eigenen Träume kontrollieren können, sondern die auch in die Träume von anderen Leuten eindringen können und die andere Leute damit beeinflussen können und die dementsprechend sehr viel Macht haben. Und der Bruder von Nemesis war ein Schlafwandler und war der letzte Schlafwandler dieser Zeit. Und Nemesis vermutet eben deswegen auch, dass die Direktorin ihn umgebracht hat, weil er ihr gefährlich werden konnte. Was uns zu den Figuren führt. Lass uns mal mit Nemesis anfangen. Ich muss wirklich sagen, ich habe es schon gesagt, als ich diesen Namen gelesen habe, er wird erklärt, sie ist die Göttin der Rache oder der ausgleichenden Gerechtigkeit. Mm. Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, warum sind alle nach Göttern benannt?
Ich habe gedacht, girl, not everything has to have a meaning. Das habe ich ja, sehr oft voll gedacht. Und ich finde es auch so lustig, wie du mir diese Sprachnachricht geschickt hast und gesagt hast, alle haben so bescheuerte Namen. Ja, es ist auch ein Romantasy-Ding, diese Namen. Aber gut, egal. Ich finde, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Dann gibt es so Side-Character, die heißen einfach Brian.
Ja.
Geil. Entweder man zieht durch oder nicht.
Ja, ich finde es irgendwie schade, wenn es so offensichtlich ist. Also andere Autoren schaffen es halt, Charakteren einen Namen zu geben, der dann irgendwie 8-mal abgewandelt aus dem Nordirischen oder keine Ahnung was Vergebung bedeutet, whatever. Und hier ist es so richtig in your face, sie heißt Nemesis, das ist Rache. Er heißt Mercy, das heißt Gnade. Keine zweite Ebene.
Ja, und ich finde es auch so lustig, wie er später dann nochmal erklärt, warum er so heißt. Und dann hat er dieses Tattoo an seinem Hals, was ungefähr 48 Millionen Mal erwähnt wird, wo Mercy draufsteht, no Mercy. Und ich denke mir schon so wieder, ich weiß, was ich hier lese.
Das habe ich auch nicht abgekauft, es tut mir total leid, aber es ist ein 19-Jähriger, der scheinbar voll tätowiert ist und no mercy am Hals steht.
Ja, auch ein bisschen Drama auch. 19, ey, was habe ich mit 19 gemacht?
Ja, dich nicht tätowieren lassen mit no mercy.
Nee, tatsächlich nicht.
Ich hatte auch immer einen Ohrwurm übrigens.
Please have mercy.
Ja, genau.
Ja, ich auch. Naja, unsere Protas entstammen auf jeden Fall verfeindeten Familien.
Natürlich.
Nemesis ist eine von Winter. Mercy entstammt einer Familie mit sehr mächtigen Frauen. Seine Tante leitet ja auch die Akademie, davor war es seine Mutter. Ja, Nemesis, keine Ahnung, eher distanziert, würde ich sagen. Ich habe übrigens immer wieder gehofft, dass sie ein unfaithful narrator ist.
Ich auch.
Was sie vielleicht kind of auch ein bisschen ist, aber nicht so richtig. Mercy, meiner Meinung nach, klassischer Male Protagonist, hat als Kind Traumatisierendes erlebt und später auch selbst getan, weshalb er emotional unzugänglich ist und niemanden jemals wieder an sich heranlassen kann.
Henrike, ich möchte dir eine TikTok-Anekdote erzählen.
Ja, hau raus.
Der erste Satz, den Mercy zu Nemesis sagt, ist: Du bist die Frau meiner Träume. Und jetzt gibt es eine Release-Party oder irgendeine Party, die mit diesem Buch zu tun hat, wo die Autorin auch zu Gast war und die Hörspielsprecher.
Ich habe das gesehen. Ich habe es bei Insta gesehen.
So geil, vor einer Gruppe Frauen.
Ja.
Und dieser Hörspiel-Dude, der Mercy spricht, liest diesen Satz vor und ein ganzer Saal voller erwachsener Frauen fängt an zu kichern.
Fängt an zu kreischen, finde ich.
Ja, es hört auch 5 Minuten lang nicht auf, dieses TikTok. Ich weiß nicht, was du auf Insta gesehen hast, aber dieses TikTok war so lang, bis der Typ so meinte, das steht hier.
Ja, er hat aber auch wirklich eine wahnsinnig schöne Stimme, muss man dazu sagen.
Ja.
Auf der anderen Seite auch unangenehm. Ich glaube, es war auf der Leipziger Buchmesse, da wurde das Buch ja fulminant präsentiert. Und ich bin mal gespannt, ob es so diesen Hype hält, den der Verlag so um dieses Buch baut.
Ja.
Nochmal zu Mercy. Natürlich hat er einen stählernen Körper. Er ist basically perfect, bla bla. Ich habe es gelesen und ich war ein bisschen bored. Kann ich dir sagen.
Ich war auch sehr gelangweilt. Ich finde, es wird aber besser. Ich dachte zuerst, er wäre mega flach. Also mich hat dann irgendwann doch noch interessiert, was genau passiert ist bei ihm.
Wirklich? Ich wusste es relativ schnell.
Ja, es war vorhersehbar.
Und Lea, er hat gewitterschwarze Augen.
Ja.
Er hat Gewitter in seinen Augen.
Nemesis hat mitternachtsblaue Haare.
Wäre das nicht lustig, wenn die das verfilmen und die Haare sind mondscheinblond?
Viel Silber.
Das wäre der ultimative Move.
Ja, die Silber-Community kommt mit Mistgabeln und Fackeln.
Nur die OGs verstehen diesen Witz. Naja.
Also ich fand wirklich irgendwann interessant, was genau das Problem mit seinen Träumen ist. Aber ihn als Charakter fand ich sehr klischee und ja, auch ich fand auch die Dynamik zwischen ihm und Nemesis nicht spannend. Ich war relativ gelangweilt von dieser Love Story.
Es war wenig
es war
auch.
Wenig Spice.
Ich fand, es war wenig zwischen den beiden. Ja. Generell Screentime.
Also das ist ja eine, wie man so schön sagt, Enemies to Lovers Trope.
Aber ist es so, Lea? Ist es denn wirklich so?
Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, es soll so sein. Also Enemies to Lovers für alle, die nicht auf TikTok unterwegs sind. Es gibt verschiedene Tropes, also verschiedene so Subplots, Handlungsstränge, die solche Bücher bedienen. Und Enemies to Lovers heißt, dass die
vom Feind zum Liebhaber werden.
Genau, von sich hassen zu sich lieben.
Ja, aber weißt du, dann gibt es halt diese Nebencharakterin Victoria, die sagt, ganz ehrlich, tragische Romeo und Julia am Nordpol-Version. Und da muss ich sagen, she's got a point.
Mhm.
Also, ich fand's nicht Enemy genug. Sie waren ganz kurz Enemy und dann haben sie sich gedacht, ach komm, wir sind doch nicht so doll Enemy. Eigentlich lieben wir uns ja ganz doll und naja, jetzt gucken wir mal, wie wir es, how to make it happen.
Das ist ja auch immer so, ne, die sehen sich, die finden sich direkt geil. Und anfangs dachte ich dann so, okay, versuchen wir hier gar nicht irgendwie so eine Enemy-Plotline, springen wir direkt zu Lovers. Dann haben sie sich zwischenzeitlich ja doch sehr angefeindet. Mercy hat sogar, war kurz davor, Nemesis in einem See ertrinken zu lassen.
Ja, stimmt.
Nemesis lag neben ihm, während er an einem Albtraum gelitten hat und hat ihn nicht aufgeweckt, weil sie einfach zusehen wollte, wie er leidet. Also es gibt schon diese Enemies-Elemente, aber die sind nur so zwischendrin mal irgendwie. Sie zieht es nicht durch so richtig.
Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das auch ein Trope ist, aber dieses Broken-to-Healed-Motiv ist extrem viel krasser. Und das ist mit das Motiv, was mich am meisten nervt. Aber ich muss sagen, so Chemie zwischen den, naja. Und ich muss auch sagen, dieses Überdramatisierte, was du gerade schon meintest, dass sie sich einmal sehen und sich direkt richtig geil finden. Ich weiß nicht, ich finde es immer irgendwie cringe, wenn ich das lese, wie die so reden. Er verdient laut sich selbst seine eigene Hölle.
Ja, ja, ja.
Ich mag nicht dieses, oh mein Gott, wir können uns nicht haben, weil XYZ, in dem Fall unsere Familien, hassen sich. Ehrlich gesagt fand ich die Gründe auch so wild und irgendwie so stereotyp und so überdramatisiert, dass ich schon wieder vergessen habe, was genau der Grund war.
Das Problem ist, dass das halt häufig so dazugehört bei diesen Enemies to Lovers Sachen. Es muss nur authentisch wirken. Und ich finde, in sehr, sehr vielen Romantasy-Büchern wirkt es nicht authentisch. Und Enemies to Lovers authentisch schreiben ist, glaube ich, auch sehr schwer, weil du ja immer auf diesem Grad sein musst, dass deine Leser beide Parteien noch gut finden und es auch gut finden, dass die noch zusammenkommen. Also du darfst ja nicht so bodenlos asozial werden, dass man sich als Leser denkt, das überschreitet jetzt eine Grenze.
Ja, aber dadurch weiß ich auch immer, dass sie sich am Ende eh kriegen.
Ja, ja.
Weißt du, alle Gründe, die es dann so gibt, sind so, ich weiß nicht. Ich finde, es ist so sehr vorausschauend.
Ich habe ihm auch dieses ganze, du bist nicht die Frau meiner Träume, du bist die Frau meiner Albträume, nicht abgekauft. Als sie das erste Mal auftaucht, sitzt sie vor ihm in so einem Hörsaal bei der Willkommensrede seiner Tante und er mustert die ganze Zeit ihr Profil und ist sichtlich erschrocken darüber, dass er sie wiedererkennt, weil er sie aus seinen Träumen kennt und er eben einen Wahrtraum hatte.
Das habe ich nicht gecheckt, warum er sie gesehen hat. Wo denn?
Sie haben manchmal, das ist schon mal auch so ein Phänomen dieser Träumenden, dass die manchmal so Wahrträume haben, von denen sie aber nicht wissen, dass es Wahrträume sind. Also sie träumen etwas und das bewahrheitet sich später. Und er hat sie eben in irgendeinem seiner Träume gesehen und ist sich so sicher, dass sie sein Herz brechen wird, beziehungsweise gebrochen hat in diesem Traum. Und als er sie dann vor sich sieht, weiß er, dass das Wahrheit wird. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Trope, finde ich, dass er so ins offene Messer rennt. Aber es wird nicht so ausgeschrieben.
Ich möchte auch einfach mal ein paar cringe Sätze vorlesen, die mir einfach aufgefallen sind. Also, wir müssen bitte immer im Kopf behalten, das ist ein 19-Jähriger. Er sagt, mich zu lieben ist quälend, raunt er, weil ich so kaputt bin. Von mir geliebt zu werden ist quälend, weil ich für meine Liebe so viel kaputt mache.
I can't.
Erstmal pick me, oder?
Ja, I can't.
Sie sagt irgendwas von, er soll nicht so reden, sie kommt gerade erst in seinen Genuss. Er lacht zynisch. Genuss, höhnt er. Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Dann sagt sie, wenn ich könnte, würde ich jeden Tropfen Selbsthass aus deiner Seele küssen. Dann sagt er wieder, du weißt nicht, was du sagst. Ich bin kein Mensch. Ich bin nur Fleisch und Knochen um ein gebrochenes Herz. Und dann sie natürlich, gib mir dieses Herz. Gib mir alles, was davon übrig ist. Das ist übrigens nach seiner Therapie. Er hat eine Therapie gemacht.
Ich kaufe es ihm nicht ab, muss ich sagen. Ich kaufe diesen Charakter Mercy nicht.
Ich musste immer an die Autorin denken, die dahinter sitzt, ja, und das gerade schreibt. Auch. Ich finde, es ist Men written by women.
Nee, nicht mal. Nicht mal. Es gibt so gute Men written by women. Ich kaufe Mercy einfach nicht. Ich kaufe ihn als Charakter nicht, weil ich finde, er wirkt irgendwie nicht authentisch. Auch in seiner Gebrochenheit.
Ja, genau. Richtig. Ich finde es einfach mega weird, dass er 19 ist und angeblich so gebrochen und so. Und dass er darüber dann auch wieder so reflektiert ist, dass er jetzt sagt, er möchte nichts mit Nemesis anfangen, weil er ja so gebrochen ist. Also kein 19-Jähriger ever.
Lass uns mal über die von Winters sprechen. Es gibt den Bruder von Nemesis, der heißt Oneros von Winters. Sorry übrigens an dieser Stelle, falls wir irgendwelche Namen oder alle Namen falsch aussprechen. It's what you get with romanticy.
Also ich hatte auch Oneiro eher im Kopf, aber naja, egal.
Oneiro, Onero, I don't fucking know. Also Oneiro von Winter war der letzte Schlafwandler seiner Zeit. Und das Spannende ist, dass wir ihn ja nur durch Nemesis Augen und Nemesis Erinnerungen wahrnehmen. Und er in ihrem Kopf der vollkommene Held ist, der tolle große Bruder, der sie beschützt hat. Das Spannende ist, dass man im Verlauf dieses Buchs das Gefühl hat, dass das nicht so ganz stimmt. Also seine Fassade bröckelt so ein bisschen. Man bekommt mehr und mehr das Gefühl, er ist nicht so engelsgleich unschuldig, wie Nemesis glaubt. Das habe ich am Anfang ein bisschen gecallt, dass das passiert. Und ich habe gehofft, dass es passiert. Das ist ein interessanter Haken, den er schlägt oder den Nemesis schlägt, weil ihr gesamter Charakter ja darauf fußt, dass sie sich rächen möchte. Und wenn aber dann die Person, für die sie sich rächen will, so die Bedeutung verliert oder eine andere Bedeutung bekommt, dann macht das auch was mit ihrem Charakter.
Aber ich muss sagen, das ist nicht wirklich ausgeschrieben. Es könnte sein, dass das jetzt im zweiten Teil dann kommt. Ich predikte jetzt einfach mal, dass das so ein bisschen der ultimative Grund ist, warum sie sich von ihrer Familie loseisen kann. Denn wir haben ja wirklich eine absolut toxische Familienbeziehung. Die Mutter, ein kompletter Tyrann, hat Nemesis auch in ihrer Kindheit misshandelt. Sie musste im Keller schlafen. Und alles ist irgendwie so eine Bestrafung dafür, dass sie eben keine Schlafwandlerin ist. Denn das große Ziel der Mutter war eigentlich, mächtige, erfolgreiche, angesehene Kinder zu haben. Und die Mutter ist wirklich crazy und es prägt das Selbstbewusstsein von Nemesis extrem. Das eigentlich ihre einzige Aufgabe ist von ihrer Mutter, jetzt wo sie schon keine Schlafwandlerin ist, eben ihren Bruder zu rächen.
Auch da finde ich, man merkt, dass Ruby Brown es kann. Sie schafft es, so Sachen subtil zu vermitteln, weil anfangs checkt man das gar nicht. Nemesis sitzt in diesem Hörsaal und erzählt dann von ihrer Mutter, die möchte, dass sie ihren Bruder rächt, und von ihrem Vater, der ihr ganz viel über die Architektur dieser Schule irgendwie erzählt hat und über die Decken. Und man denkt da überhaupt nicht drüber nach. Und im Laufe des Buches merkt man, ja, wie Nemesis eigentlich misshandelt wird von ihrer Mutter und dass sie keine andere Verbindung zu ihrem Vater hat als Architektur. Wie traurig das eigentlich ist, kann man viel später greifen. Ich glaube, dass viele andere Romantasy-Autorinnen das direkt in den ersten 50 Seiten vermittelt hätten, wie kaputt ihre Familie ist und was das mit ihr macht. Einfach nur, um der Protagonistin mehr Dimension zu geben.
Ja, das habe ich übrigens viel auch gesehen, dass das Leute gesagt haben in so Reviews und so, dass sie es gut finden, dass die Side-Character alle ganz gut ausgeschrieben sind. Also wir haben zum Beispiel auch die befreundeten Zwillinge, diese Victoria, die auch so ein bisschen Enemy to Friends ist. Also das habe ich wirklich viel gelesen, dass Leute sagen, krass, für ein Romantasy-Buch sind die Side-Characters gut ausgeschrieben. Kann ich auch so bestätigen. Die haben schon alle Charakter, wie es so vermittelt wird, wie die sich so geben, naja.
Ja, aber ich finde, also gerade diese Beziehung mit der Mutter, finde ich, ist fast die spannendste.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch.
Sie erinnert sich zum Beispiel dann daran, dass die Hand ihrer Mutter ausgerutscht ist. Und das kommt nur in so einem Nebensatz und man überliest das fast. Also es ist nicht so, meine Mutter schlägt mich, sondern über den Verlauf des Buchs merkt man, wie sehr sie eigentlich emotional und körperlich missbraucht wird. Auch dass ihre Mutter immer wieder, das fand ich fast am schlimmsten, so impulsiv emotionale Ausbrüche hat, wo sie anfängt zu weinen, sobald der Name des Bruders nur fällt. Und dann so eine Mutter-Tochter-Umkehr fast stattfindet und Nemesis immer so schsch macht und ihrer Mutter irgendwie tröstend über den Rücken streicht und eigentlich ihre eigene Mutter bemuttert, die sie dann ein paar Seiten später wieder in den Keller sperrt. Also diese Dynamik fand ich so, so spannend, dass Stück für Stück durchkommt, wie heftig dieser Missbrauch ist.
Auch noch nicht oft gelesen. Generell Plot Development, ich fand den Anfang wirklich mühselig. Also ja. Hat immer wieder das aktuelle Geschehen unterbrochen und dann Generelles erklärt, also Leute eingeführt, Worldbuilding erklärt, Outfits von Figuren finde ich viel zu detailliert beschrieben.
Es passiert auch nichts.
Ja.
In den ersten 200 Seiten passiert nichts. Sie läuft wie so ein Sim ohne Aufgabe durch diese Welt. Und man denkt sich so, was machst du, Nemesis? Sie sitzt in irgendwelchen Unterrichtsstunden, aber es passiert nichts.
Genau, ja. Es muss erstmal so, sie muss erstmal das ganze Akademiegelände einmal ablaufen, einmal zu den Rentieren, einmal in jedes Fach, damit wir wissen, okay, so sieht's ungefähr aus. Dann fängt so der richtige Plot an.
Ja. Was war das auch mit diesem Ausflug zu dieser Sauna?
Keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit das Pinterest-Board von Ruby Brown vor mir gesehen.
True.
Mit alle möglichen, mit diesem beheizbaren Erker, unter dem sie liegt, und dann sieht sie die Polarlichter. Ich dachte mir so, 1:1 das Bild schon mal bei Pinterest gesehen. Auch so ein paar Rentiere, der ganze Schnee, ich konnte es mir sehr gut vorstellen. Einfach auch, weil ich Pinterest, die App habe.
Ne, also man war sich so sehr bewusst, dass da jemand sitzt und das schreibt, wie du schon meintest. Es gibt relativ am Anfang dann diesen Ausflug, wo sie mit den Zwillingen und Mercy und Victoria auf einmal irgendwie mitten in so einem Kiefernwald in so einer Hütte ist, wo auch eine Sauna ist, und dann pennen die da alle und Victoria wird irgendein Ritual machen. Die sollen ihre tiefsten Herzenswünsche oder so auf einen Zettel schreiben und den verbrennen. Und dann soll das irgendwie in Erfüllung gehen oder so, keine Ahnung. Und das funktioniert dann aber nicht und dann ist diese Plotline auch schon wieder vorbei.
Aber das ist eine der ersten Plot-Geschehen, wirklich Geschehen, was mir nicht erklärt wird, also was einfach passiert. Und ich habe mir gedacht, kann doch nicht wahr sein, das ist ja wie bei Silber. Jetzt fangen die an, hier ein Ritual zu machen. Zum Glück hat es dann noch so gerade die Kurve geschrammt. Ich fand auch die Auflösung am Ende mit dem Ritual, also
warum?
Fand ich so unnötig. Sie hätte das komplett rausnehmen können.
Voll.
Wofür war das bitte? Das war nur, glaube ich, um wieder nochmal Informationen über die tiefsten Wünsche der verschiedenen Charaktere einzuführen. Einfach um die Charaktere ein bisschen dreidimensionaler zu machen. Aber wenn sie vorher mir schon alles erklärt, dann kann sie mir auch das erklären oder irgendwie einen anderen Grund finden als so ein Ritual jetzt. Das fand ich war so Stereotyp, so Klischee, so basic auch. Und boah, nee, das mochte ich gar nicht.
Ab Seite 200 hatte ich dann wirklich das Gefühl, es wird besser. Denn da war sie in Mercys Traum und dieser Traum hatte Auswirkungen auf die Realität. Und das ist geil bei Fantasy, wenn eine Autorin Regeln ihrer Welt erklärt und dann gezielt diese Regeln bricht oder irgendwas komisch wird. Nämlich, dass eben dann Nemesis aufwacht und Dinge, die in diesem Traum passiert sind, Auswirkungen auf ihr schlafendes Ich in der Realität hatte. Gut, Ich saß wirklich einfach und dachte, gut, ja, weiter so.
Ich fand, es gab immer wieder spannende Passagen, wie die auch. Die Spannung konnte sie leider nicht so gut halten. Ich bin nie so in den Flow gekommen, dass ich dachte, ich kann das Buch nicht weglegen. Trotzdem fand ich, gab es Plot-Twists, die ich nicht habe kommen sehen. Finde ich extrem wichtig für das Genre.
Ja.
Trotzdem gab es auch Dinge, die mich völlig rausgekickt haben, wie zum Beispiel diese Kessel-Szene. Lea. Mega weird und random. Ja. Wofür war die denn bitte?
Ja. Dazu möchte ich was zu diesem lethischen Wasser sagen, weil das spielt da ja eine Rolle. Es gibt dieses lethische Wasser und ich finde, das steht so ein bisschen symbolhaft für ein Problem in diesem Genre Fantasy. Denn theoretisch ist alles möglich im Fantasy-Genre und du kannst eine Welt erschaffen, die nach deinen eigenen Regeln spielt. Das Problem ist nur, dass diese Welt in sich trotzdem eine innere Logik haben muss. Und dieses lethische Wasser, finde ich, ist das perfekte Beispiel, wie man es vielleicht irgendwie nicht machen sollte, weil das ist irgendwie ein Wasser in der Traumwelt, in das du reinfallen kannst, wenn du versuchst, in den Traum eines anderen einzudringen oder in das Bewusstsein eines anderen einzudringen. Dann fällst du in dieses lethische Wasser, das ist irgendwie so ein Fluss, und dann vergisst du deine gesamte Identität, deine Erinnerungen, alles Mögliche und bist nur noch so eine leere Hülle. Und das wird anmoderiert 5 Seiten, bevor sie in dieses Wasser plumpst. Und mir wird erklärt, wie gefährlich das ist und was da passieren kann. Und ich lese das, ich denke mir so, oh, spannend, interessante Idee, wann das wohl eine Rolle spielen wird. Und denke, das ist irgendwie dann die große Gefahr in einem Finale am Ende dieses Buchs. Nein. 5 Seiten später fällt sie in dieses hochgefährliche lethische Wasser und es passiert nichts.
Wie oft hast du jetzt schon lethisches Wasser gemacht?
Und dann kommt auch noch diese Kesselszene, wo die beiden in so einen Kessel voll von diesem Wasser getunkt werden und es passiert wieder nichts. Denen geht's super. Und ich denke mir so, etablier doch nicht irgendwas als mega krass und dann lass es zigmal in deinem Buch auftreten, ohne Konsequenzen.
Ich fand es einfach mega weird, dass erstmal die Direktorin, die ja so ein bisschen die Böse sein soll, immer mehr vermenschlicht wird durch verschiedene Dinge, die man auch aus ihrer Vergangenheit erfährt. Also auch immer klarer wird, dass sie wahrscheinlich eventuell das, was ihr die ganze Zeit unterstellt wird, dass sie den Bruder getötet hat, gar nicht gemacht hat. Und irgendwie wird diese Direktorin immer besser und normaler. Und dann entführt sie Nemesis und Mercy wird gleichzeitig auch entführt und die werden in diesen Keller da gebracht und dann dazu gezwungen, in diesem, sie werden so vornüber in dieses lethische Wasser getunkt, um jeweils sich im anderen Traum zu sehen und die Albträume der anderen Personen zu sehen oder die Erinnerungen eigentlich eher von den anderen.
Wo man auch vorher nicht wusste, dass das geht. Auch da wieder so, warum geht das auf einmal?
Genau.
Hä?
Und es ist aber mega weird, weil das sind natürlich nur wieder traumatische Dinge, die den jeweils den beiden zugestoßen sind und die anderen müssen sich das jetzt jeweils angucken. Und ich weiß nicht, warum. Die Direktorin sagt, dass sie das hat machen müssen. Es wird nicht weiter erklärt, es wird auch nicht weiter darüber geredet. Also wie krass das eigentlich ist, was da gerade passiert ist. Die lachen einfach danach auf der nächsten Seite darüber. Es ist so ein bisschen sehr, sehr künstlich versuchen, den beiden das jeweils zu vermitteln über den anderen, was sie sich nicht sagen können, um Nähe zu erzeugen zwischen den beiden, damit sie sich dann endlich mal besser verstehen und das Verhalten des anderen verstehen. Ich finde, es ist so eine billige Methode, wie es gemacht wurde. Ich fand es so komisch, es hat mich so rausgehauen. Es war für mich schon wieder ein Grund zu sagen, nee, sorry, aber was ist das denn hier gerade? Auch so inkonsequent von der Direktorin, von der Tante von Mercy, wenn sie doch ihren Ziehsohn, den sie ja so sehr liebt, dann da reintunkt, wie gefährlich das ist, wenn der auch nur kurz die Augen aufmacht und das Wasser da in seine Augen kommt und er verliert sein komplettes Gedächtnis. Das ist so unrealistisch, dass sie das wirklich machen würde. Und auch aus dem Grund, Lea, aus dem Grund, dass sie findet, dass Nemesis und Mercy eine tiefere Verbindung brauchen. Warum eigentlich?
Du kannst nicht einfach Fantasy als Rechtfertigung dafür nehmen, dass alles, was dir irgendwie gerade so einfällt, was eine nette Szene wäre, funktioniert. Und da habe ich wirklich das Gefühl, viele Sachen in diesem Buch, auch diese ganze Sauna da, dieses ganze Ritual, das sind alles so Sachen, die sie auf ihrem Pinterest-Board oder auf irgendeiner Liste stehen hatte, an so Tropes, die sie irgendwie schreiben möchte. Und die sind jetzt aneinander gepuzzelt in diesem Buch.
Ja, das finde ich auch. So liest sich das ganze Buch. Wie ein zusammengepuzzeltes Pinterest-Board.
Ja. Ich habe das Gefühl, ein neues Zeitalter der Fantasy-Literatur beginnt. Mercy hat zwei Mütter. Es wird nicht thematisiert. Es ist einfach gegeben. Victoria ist eine Kampffeministin, die Männer in Machtpositionen kritisiert. Der Vater von den Zwillingen bestellt ein Cappuccino mit Hafermilch bei der Direktorin. Mercy entschuldigt sich bei Nemesis dafür, dass er sie ohne Zustimmung geküsst hat. Es ist so Vogue. Und ich finde es so lustig.
Es ist auch so sehr... Siehst du, dass ich gerade woke bin? Guck mal, wie woke ich bin. Ja, guck mal, es ist so woke. Ich hab,
wir trinken Hafermilch.
Es gibt auf jeden Fall Stellen, wo ich dachte, also ich finde es cool, dass er zwei Mütter hat, dass es auch gar nicht thematisiert wird, dass er zwei Mütter hat.
Ja.
Ich finde ihn erfrischend unproblematisch. Das kann man ihm ja vielleicht zugutehalten, wenn er schon keinen Charakter hat, dann ist er wenigstens unproblematisch. Aber keine Ahnung. Ich möchte dafür jetzt auch keinen Blumentopf vergeben. Ich weiß nicht. Ich finde, es ist zwar toll, aber nur weil alle anderen es nicht machen, ist es jetzt nicht super besonders, wenn man es macht.
Nee, diese Wokeness, die sticht so heraus aus diesem Buch. Auch, dass Victoria die ganze Zeit mit diesen beiden Schlägertypen aus dem Jahrgang über Quotenfrauen diskutiert.
Da sind übrigens Crab und Goyle, oder nicht?
Ja, es ist so mit der Brechstange irgendwie woke. Andererseits denke ich mir, hey, wenn du das mit 15 liest...
Stimmt, guter Punkt, Lea.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich das mit 15 gelesen hätte und da wirklich so Boss-Bitches auftreten, die dann diesen Crab und Goyle verschnitten, weiß ich nicht, so mal richtig so eine Ansage machen.
Brian, einfach. Brian und wie heißt der? Ach, Michael, Melchior, den sie dann die ganze Zeit nur Michael nennen. Das fand ich ja wirklich funny. Das ist ja mein Humor. Aber generell möchte ich bitte mal kurz mit Schreibstil anfangen hier. Schreibstil, Dialoge, fand ich mit Abstand, Lea. Mit Abstand am schlimmsten.
Ja.
Ich finde, die reden wie im letzten Jahrhundert. So reden keine Jugendlichen und auch keine jungen Erwachsenen. Ich habe auch Beispiele, ich liebe Beispiele, Lea. Zitate, die ich einfach funny finde und die kommen jetzt mal eben quick and dirty. Es wird wahrlich interessant werden zu beobachten, ob sie töricht genug ist, es mit meinem verkommenen Herzen aufzunehmen. Zitat von Mercy. Töricht?
Töricht.
Schon mal einen 19-Jährigen gehört, der töricht sagt? Naja, dann sagt sie, Nemesis, nach dem Telefonat sitze ich den Rest der Nacht mit angezogenen Beinen auf dem Bett, starre aus dem Fenster und harre der Dinge. Sie harrt der Dinge. Naja, ich möchte kurz sagen, so viele Sätze da drin hätte man so viel leichter und damit so viel authentischer schreiben können. Sie verzettelt sich in ihrem verklausulierten Schreibstil. Zum Beispiel Victoria Aliata, die Zweitgenannte auf der nach Nachnamen alphabetisch sortierten Liste. Warum schreibt man da nicht einfach die Zweite auf der Liste?
Ja.
Ezra sagt ganz am Anfang, ich konnte einfach nicht widerstehen. Du weißt doch, wie sehr ich die Tiere und das Reiten liebe. Und dann sagt ihr Bruder, und wie kräftezehrend es ist, murmelte ihr Bruder, tätschelte jedoch den Brustkorb des Reittiers. Gemeint ist der fucking Elch? Nee, das Rentier.
Der fucking Elch.
Aber Brustkorb des Reittiers? Ich habe das Gefühl, ich lese hier ein Sonett aus dem 15. Jahrhundert und nicht ein Romantasy-Buch, das gerade bei TikTok viral geht. Wer hat das bitte lektoriert? Und dann, wenn wir schon dabei sind, sorry, aber jetzt bin ich gerade in meinem Flow. Wenn wir schon bei Lektorat sind, zu Sinnsachen, die ganz komisch sind. Es gab wirklich Sätze, die mich so rausgehauen haben. Sie sagt zum Beispiel, ein reißerisches Geräusch.
Oh.
Als sie über einen Fluss spricht. Reißerisch ist, ich habe das gegoogelt, auf billige, primitive Art wirkungsvoll. Es heißt reißendes Geräusch. Ich finde, sie hat Adjektive benutzt, die nicht passen. Sie sagt auch, eine Dunkelheit, die immerwährend zu dämmern scheint und dennoch tief schwarz ist. Das ergibt keinen Sinn, Lea. Ja. Das ist, es ist unlogisch, ja, das was stimmt. Sie da schreibt.
Ja. Gute Beobachtung. Ich habe schon das Gefühl, sie hat Potenzial. Ich glaube, wir sind vielleicht ein bisschen zu alt.
Nee, Lea, wir müssen da jetzt auch nicht wieder das Pflaster raufhauen. Ich finde das schon berechtigte Kritik. Ich finde, es ist mir auch scheißegal, dass die Empfangstheke aus moosgrünem Granit ist. Ich finde, es ist einfach nur wichtig, dass da scheinbar eine Empfangstheke steht. Von mir ist auch einfach nur eine Theke. Aber es sind so Sachen, die mich raushauen, weil aus meinem Fluss, ich möchte das lesen, aus meinem reißerischen Fluss.
Ja, das ist das Ding. Ich habe das Gefühl, ich habe so viele unnötige Informationen über jegliche Gegenstände und Menschen in diesem Buch bekommen, die ich nicht brauche. Ich brauche nicht von allem die Farbe und die Struktur um mir vorstellen zu können, wie es da aussieht. Und ich brauche das auch nicht, damit irgendwie der Vibe oder die Stimmung transportiert wird.
Ja, danke.
So kommt die Handlung auch nicht voran. Mhm. Ich habe so oft ihre Gedankenstrudel bezüglich Rache und Bruder und was ihre Mutter will und was sie will und dass sie nicht weiß, was sie will. Das habe ich so oft gelesen, dass ich mir irgendwann dachte, ja, ich kann es auch bald mitbeten.
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin zu alt, Lea. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin zu alt mittlerweile.
Das hatte ich bei dem Buch auch.
Aber ich habe es bei Silber zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt Silber nochmal lese, und das ist ein Buch, das spielt in der Schule, in der Highschool.
Henrike, das ist, weil du Silber mit deiner Kindheit verbindest. Hm, weil du Silber einen melancholischen Wert zusprichst. Nicht,
weil du
Silber jetzt vor einer Woche gelesen hast. Natürlich.
Ich finde, Silber bleibt wenigstens genrekonform, weil es ein Kinderbuch ist oder ein Jugendbuch. Und wenn ich als erwachsene Person ein Jugendbuch lese, dann stelle ich mich darauf ein, dass es so sein wird und dann ist es okay. Ich finde, dieses Buch hat nicht den Anspruch, ein Jugend- oder ein Kinderbuch zu sein.
Ja, ich verstehe auch nicht, für welche Zielgruppe es ist, muss ich sagen. Ja.
Der Kontext ist anders und der Schreibstil ist besser, weil es ist der Kerstin Gier humoristische Schreibstil, wo du die ganze Zeit lachen musst. Und somit kaufe ich ihr alles ab und auch, was die sagen, auch wenn es komisch ist, aber da sehe ich wenigstens, dass es irgendwie Kinder sind. Und hier denke ich so, ihr wollt erwachsen sein, seid aber 19, sagt irgendwelche bedeutungsschwangeren Sachen und ich kaufe es euch nicht ab. Ich finde es die ganze Zeit unangenehm. Stell dir vor, Lea, du wärst da auch und du wärst Schlafwanderin und du könntest jemanden im Schlaf besuchen.
Mhm.
Alle deine Verflossenen. Würdest du oder nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist gar nicht so spannend, wie man denkt.
Ach, ich finde es super spannend. Ich würde es direkt machen.
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, Leute träumen von so verstörenden Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Der Preis dafür ist ja auch, dass du nicht pennst. Das ist ja voll anstrengend, oder?
Hast du übrigens in dem Traum von Mercy, wir wissen alle, über welchen Traum ich rede, ohne zu spoilern, wusstest du direkt, wer die andere Person ist?
Ja, natürlich.
Ich auch. Auch noch, dass sie dann gesagt hat, ja, es liegt daran, dass wir so weit voneinander entfernt sind, dass ich nicht ganz sehe, wer das ist. Es ist so verschwommen.
Bullshit.
Ich dachte mir so, hä, ich weiß natürlich, über wen du redest.
Das sind so vorgeschobene Gründe, warum XY nicht funktionieren kann. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn so Gründe sich nicht authentisch anfühlen. Das ist dann zum Beispiel bei diesem Traum so, dass sie sagt, ich kann jetzt in seinen Traum gehen, obwohl ich in Deutschland bin und er in Finnland. Und das ist aber, weil wir uns so nah sind, emotional. Hä? Was? Hä? Warum geht es auf einmal? So, und auch das mit der Beziehung von den beiden. So, liefer mir doch einen echten Grund, warum das nicht funktioniert. Und dann zieh auch durch.
Genau, und dann zieh auch durch im ersten Teil. Wenn wir doch eh schon alle wissen, dass es einen zweiten geben wird, dann zieh auch richtig mal krass durch, dass du sagst, so Ende erster Teil. Wir haben jetzt hier wirklich mal ein Scherbenfeld. Weil ich fand, es war kein Scherbenfeld.
Gar nicht. Ich finde auch sie, es wird so viel auf ihre Charakterentwicklung gepocht, dass auch die Direktorin ihr am Ende sagt, du musst von einem Mädchen zu einer Frau werden. Das fand ich auch alles so unangenehm, weil ich so dachte, sie muss gar nichts, lass die doch einfach in Ruhe. Sie hat jetzt endlich ihre so manipulativ und misshandelnde Mutter irgendwie hinter sich gelassen, lass sie doch jetzt erstmal chillen. Nee, jetzt muss sie wieder hier irgendeine Charakterentwicklung vom Zaun brechen. Das tat mir wirklich leid und ich fand, das war wirklich eine interessante Vergangenheit von der Protagonistin. Aber dann nutzt das nicht, um jetzt so eine Charakterentwicklung vom Zahn zu brechen, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, man missbraucht diese Protagonistin so ein bisschen, die eigentlich einfach mal nur irgendwie trauern möchte, vielleicht auch um ihre Kindheit und um ihre Mutter. Stattdessen muss die jetzt Heldin spielen.
Einfach vielleicht das Ende mal ein bisschen offener und noch ein bisschen,
bisschen
mehr in Scherben lassen, als es jetzt der Fall war. Wir haben am Anfang über das Worldbuilding geredet und so. Ich fand auch noch ein paar andere Sachen cool, nämlich, dass das Unterbewusstsein und die Erinnerungen so verbildlicht werden. Mhm. Also zum Beispiel die Treppe ins Unterbewusstsein, die so gehen müssen. Sehr kreativ gelöst. Ich fand das Unterbewusstsein von Mercy als Grabkammer auch interessant. Das waren die Stellen, wo ich Bock hatte, weiterzulesen, weil ich sowas noch nicht gelesen habe. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe sowas noch nicht gelesen. Und das ist leider sehr, sehr in diesem Genre sehr selten, dass man das Gefühl hat.
Ich hatte schon das Gefühl, sie hatte richtig gute Passagen. Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, ob irgendeine Autorin Talent hat oder nicht. Aber ich finde schon, dass da Sachen drin waren, die sehr einzigartig sind. Man muss die nur rausfiltern aus diesem ganzen anderen pinterestigen TikTok-Quatsch und wirklich sich, glaube ich, so ein bisschen davon distanzieren, was will der Internet-Mob, was ich schreibe und was schreibe ich jetzt?
Word. Richtig gut, ja. Wollen wir mal Kategorien machen?
Ja!
Wer ist denn dein Lieblingscharakter, Lea?
Mein Lieblingscharakter ist Victoria.
Oh, meine auch. Ich habe hab geschwankt. Victoria oder Jupiter.
Ja, same, ich auch.
Aber Victoria ist es dann geworden.
Victoria ist einfach so gut. Ich dachte zuerst, dass das so eine richtig langweilige Frauenfeindschaft wird.
Ich auch.
Aber das bekommt wirklich noch eine schöne Dynamik. Und Victoria ist einfach so geil skrupellos. Die sagt die geilsten Lines in diesem gesamten
Also
Buch.
Dieses Romeo und Julia am Nordpol-Version über Nemesis und Mercy. Da musste ich wirklich kurz mal hochgucken und lachen, weil ich das wirklich, weil es mir sehr aus der Seele gesprochen hat. Und das, da finde ich, muss ich auch sagen, dass die Autorin in der Lage ist, das so auf so einer Metaebene zu reflektieren und so auch aufzuschreiben und quasi auch scheinbar den nötigen Humor hat. Fand ich lustig.
Was ist dein Lieblingszitat?
Mein Lieblingszitat ist von Jupiter. Sie sagt zu Mercy an einer Stelle, es geht weder um deinen Studienplatz, den du verlieren würdest, noch um ein eigenes Ego. Es geht um Demokratisierung und Reformation dieses beschissenen, frauenfeindlichen, rassistischen, elitären Scheißhauses, das sich renommierte Akademie nennt. Ich finde, es ist nicht wirklich so elitär. Es wird seit 3 oder 2 Generationen von Frauen geführt. Also davor war es ja die Schwester von ihr. I don't know, fand ich so ein bisschen aus der Leere gegriffen, diesen Satz. Trotzdem fand ich ihn, so wie er geschrieben ist, sehr authentisch. Und ich habe mir mehr authentische Sätze gewünscht. Deshalb, Lieblingszitat. Was ist denn deins?
Ich habe wirklich gestruggelt. Meins ist von Ezra. Ihr lauft mit einer Härte durch die Welt, die ihr für Stärke haltet. Dabei schreit sie nach Verletzung. Weil ich einfach dachte, Ezra, true, lies Colleen Hoover und schlag die ganzen Protagonisten.
Schlag sie tot.
Was ist dein Buch in einem Wort?
Ich habe kein Wort. Ich muss noch überlegen. Sag du mal erstmal.
Ich habe das Gefühl, meins kommt jetzt sehr böse. Ich habe unfertig.
Gut, aber gut. Ich finde auch, wie ein erstes Manuskript, nicht ein erstes Manuskript, das ist auch sehr gemein, das zu sagen. Nee, vielleicht ein 10. Manuskript. Ja. Aber
eins, wo man nochmal ran muss.
Ja. Wirklich gut, Lea. Ich bin sehr geschwankt zwischen so Dark Academia, was, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Leitmotiv war. Mhm. Das sind aber auch 2 Wörter, ist mir klar, aber so als Begriff. Mhm. Ich fand auch ein bisschen predictable.
Ja, ja.
Trotzdem muss ich sagen, ich hatte weniger Erwartungen, als jetzt am Ende irgendwie dabei rausgekommen ist. Also es ist besser, als ich dachte. Nee, aber ich kann mich auf kein Wort einigen.
Pinterest!
Gutes Wort. Mein Wort ist Pinterest. Ja. Finde ich, fühle ich sehr, ja. Ist einfach ein Pinterest-Moodboard.
Es ist ein Pinterest-Moodboard und es ist unfertig. Als Buch ist es unfertig. Als Pinterest-Moodboard, top.
Top.
Och Manu, jetzt haben wir das wieder so richtig gehatet. Ich fand es gar nicht so schlecht.
Nee, ich auch nicht. Aber ich muss sagen, ich glaube, wir sind einfach auch nicht die perfekten Leserinnen dafür, vielleicht. Schreibt uns gerne, wie ihr das Buch fandet.
Ja, wenn ihr das gelesen habt. Ob es euch an Silber erinnert hat. Und vielleicht auch, wenn ihr Fourth Wing auch gelesen habt, was ihr besser fandet. Das finde ich wirklich spannend.
Und wenn ihr Silber gelesen habt oder Silber geschaut habt bei Amazon Prime und unsere Review hören wollt, das war unsere zweite Folge. Hört euch gerne die Folge auch an. Ist immer noch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich mag die richtig gerne.
Ja.
Dann hören wir uns in ein paar Wochen beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Okay, tschüss.
Okay, tschüss.